gibt heute eine ganz schlimme Bezeichnung, wie ich finde, nämlich den AB. AB ist ein Able Body.
Was, ein Able Body?
Genau, also ein fähiger Körper. Oh. Und das zeigt schon, denke ich, in der Sprache, worauf es bei der Seefahrt ankommt.
Able Body, das klingt ja wie eine Verwaltungseinheit.
Ja, oder eben nicht besonders menschlich, würde ich sagen. Ja. Und das finde ich, damit kämpfen wir als Seemannsmission gegen an, dass wir sagen, Support of Seafarer's Dignity, also ein Hafen für die Würde der Seeleute.
Okay, also Matrosen nicht mehr nur noch so romantisch, aber Able Body als absolut abzulehnen. Jan Oltmanns Stimme haben Sie hier gerade gehört. Der ist nämlich von der Seefahrtsmission Hamburg und war von Duktalben. Ich habe das Wort gelesen und dachte, hatte sofort etwas ganz anderes im Kopf, ja? Nämlich eine Ente mit Matrosenmütze. Das hat nichts miteinander zu tun. Wo kommt der Name her? Was ist das?
Duktalben sind Pfahlgruppen, die in der Mitte vom Hafen eingerammt wurden. Und da haben Schiffe festgemacht, wenn nicht genug Kaikapazität da war oder wenn der Wind aus der falschen Richtung kam. Heute liegen auch noch Schiffe am Duktalben in der Norderelbe. Und das sind dann Schiffe, die im Moment keine Ladung haben. Das bedeutet also ein Begriff, wo die Seeleute mal die Füße hochlegen können und nicht immer nur Stress haben.
Okay, gut, dann sind wir mittendrin, nämlich was sozusagen eure Arbeit eigentlich ist, beziehungsweise euer Angebot, sagen wir mal so, ne? Seefahrtsmission, da hat man ja sofort so eine Art von Fürsorge oder sowas im Kopf, ne? Also eigentlich Bedürftigen zu helfen, so ein bisschen sowas klingt das, aber das ist ja mit Sicherheit nicht die Position, in der sich die Leute unbedingt befinden, die bei euch Anlauf finden. Wie sieht denn das aus? Wer kommt zu euch und wie begreift ihr euch selbst?
Also die Menschen, die mit ihren Schiffen nach Hamburg kommen, die sind unsere Klientel. Das sind die Leute, um die wir uns kümmern und da gibt es eben verschiedene Schwierigkeiten. Erstmal müssen sie von ihrem Schiff runterkommen, müssen irgendwie sehen, dass sie an irgendeinen Terminal Gate kommen und dann können wir sie dort mit unseren kleinen Bussen abholen. Wir holen sie kostenlos ab, bringen sie zu uns in den Club. Und im Club haben sie dann die Möglichkeit, einfach mal sie selber zu sein. Ein Seemann hat das mal auf die klare Formel gebracht, dass er gesagt hat, auf meinem Schiff schrumpfe ich und bei der Seemannsmission kann ich wieder wachsen. Will sagen, ich habe die Möglichkeit, mit meiner Familie zu kommunizieren, ich habe die Möglichkeit, andere Menschen zu sehen, nicht immer nur die 24, die bei mir auf dem Schiff sind oder weniger. Ich habe die Möglichkeit, mal Billard zu spielen, was eben an Bord eines Schiffes nicht möglich ist. Ich habe ein freies Wi-Fi, ich habe ein Kleinsportfeld, ich habe die Möglichkeit, einfach die Seele baumeln zu lassen.
Okay, das bricht natürlich wirklich mit der Vorstellung von Matrosen, die auf Landgang sind. Ne? Man hat so im Kopf, hier kommt ein Schiff an und die, die jetzt nicht damit beschäftigt sind, das abzuladen oder auszuladen und wieder vollzuladen, gehen dann erstmal mit ihrem Sack auf dem Rücken in die Stadt, trinken ein paar und haben einen schönen Tag. So sieht das wohl dann eher nicht mehr aus.
Also wenn es irgendwie möglich ist, gehen diese Leute wirklich sehr gerne auch nochmal in die Stadt. Und weil Hamburg eine Stadt ist, die offen ist, wo sie keine Befürchtungen haben müssen, dass sie angefeindet werden, wo sie keine Korruption erwarten müssen, was in anderen Häfen eben der Fall ist. Also das ist schon klar, dass eine Möglichkeit mal zu Saturn zu gehen oder einfach nur ein Bad in der Menge zu nehmen, für Seeleute attraktiv ist. Aber die Zeiten, die die Schiffe im Hafen sind, sind verdammt kurz und deswegen ist wichtig, dass es kurze Wege gibt und darum ist der Duktalben eben auch mitten im Hafen.
Und ist das eine echte Erholungszeit oder wie sieht das Leben eines Seefahrers aus, wenn er eben Landgang hat?
Die Möglichkeit, überhaupt runterzukommen von dem Schiff, ist allen Seeleuten sehr wichtig, weil es einfach klar ist, wenn man immer die gleichen Leute um sich rum hat, das nervt dann schon ein bisschen. Und die Möglichkeit, andere Leute zu treffen und mit anderen Leuten einfach auch ein bisschen Spaß zu haben, sicherlich auch das ein oder andere Bier, wenn irgendwie möglich, zu trinken, das macht einen lebendig.
Jetzt hast du schon gesagt, ne, das ist gar nicht so gewöhnlich, dass die ohne weiteres an Häfen auch wirklich wegkommen vom Hafen zum Beispiel, die Leute. Und in der Vorbereitung ist mir nahegebracht worden, dass es auch Leute gibt, die auch hier jetzt gar nicht ohne weiteres mal eben so losschlendern können. Also Leute, deren offiziellen Status sozusagen, staatsbürgerschaftsmäßig oder wie auch immer, geklärt ist. Wie wird denn in Zeiten, in denen wir über Menschen oftmals in Kategorien reden, wenn sie nicht von hier sind, Menschen, die auf Flucht sind oder Migranten oder sowas, spielt das eine Rolle für Seefahrer auch? Also wie sie behandelt werden, wenn sie hier in Deutschland anlanden? Hamburg ist dann der Punkt.
Also es gilt, glaube ich, für alle deutschen Häfen, dass Seeleute willkommen sind. Dass es so ist, dass im Zweifelsfall auch die Wasserschutzpolizei durchsetzt, ein Recht auf Landgang. Mhm. Natürlich werden alle Seeleute überprüft. Es wird geguckt, haben die sich irgendwann in Deutschland was zu Schulden kommen lassen. Dann wird der Landgang verwehrt, aber ansonsten ist es wirklich so, dass in Deutschland das sehr, sehr offen ist, dass die Seeleute erkannt sind als Menschen, die einen festen Job haben auf ihrem Schiff und die einfach die Gelegenheit brauchen, das Schiff mal zu verlassen. Das ist in Italien schon ganz anders. In Italien wird eigentlich kaum Unterschied gemacht zwischen einem Seemann und einem Migranten, was ich natürlich vollkommen falsch finde, wenn zum Beispiel in Venedig Seeleute nach 22 Uhr nicht mehr in der Stadt sein dürfen.
Wir reden jetzt von Leuten, die vielleicht sich den Beruf frei ausgesucht haben, die sagen, sie möchten gern zu See fahren und dann erleben, ob das noch so cool ist, wie sich das in der Vorstellung abspielt oder Realität. Normal ist ja gar nicht mehr, dass irgendwie so ein Schiff voll mit Menschen ist, oder? Das ist doch sicherlich sehr reduziert, wie so die Teams auf so einem Tanker aussehen oder auf so einem Frachtschiff.
Ja, man muss davon ausgehen, dass die Besatzungen auf das absolute Minimum zusammengedampft sind. Das ist so, dass wenn da einer ausfällt, dann ist da schon eine richtige Lücke spürbar. Die Menschen an Bord arbeiten in drei Schichten. Die arbeiten in verschiedenen Bereichen. Einmal in der Maschine, einmal an Deck und dann eben oben auf der Brücke. Mhm. Und es gibt natürlich auch noch die Leute, die dafür sorgen, dass es denen allen gut geht. Das sind also die Köche. Meistens schon Alleinköche.
Mhm. Wie sieht es mit Leuten aus, die jetzt festgestellt haben, auf ihrer Reise von, sagen wir mal, Uruguay mit dem Schiff in Hamburg ankommen und vielleicht auch schon ein paar Jahre unterwegs sind, die Schnauze voll haben? Also die dann sagen, ich würde eigentlich ganz gern aufhören, mit dem Schiff weiterzufahren?
Meine Kollegen und ich hören immer wieder den Satz von Seeleuten, I sacrifice my life for the well-being of my family. Also ich opfere mein Leben, damit es meiner Familie gut geht. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die meisten Menschen zur See fahren. Dass es eben finanziell etwas ist, wo sie sich erhoffen, dass sie vielleicht eines Tages sich auch an Land irgendwie eine Existenz aufbauen können. Viele Seeleute haben das Ziel, dass die also so zwischen 18 und 35 zur See fahren, weil sie da denken, dass sie dann so viel Geld zusammen haben, dass sie sich an Land eine Existenz aufbauen können. Wenn ich dann gucke, wer bei uns ist, dann stelle ich fest, da sind eine ganze Menge über 35. Also Geld hat ja so eine komische Angewohnheit, dass es immer nie reicht. Und wenn jemand eben einen festen Job hat und Geld verdient, dann tun sich Verwandte auf, die man vorher vielleicht gar nicht kannte, die dann auch ein bisschen was von dem Kuchen abhaben wollen. Und da Nein zu sagen, fällt zum Beispiel einem Philippiner sehr schwer. Und die meisten Leute, die wir bei uns haben, sind Filipinos.
Mhm. Und dann sind wir vielleicht doch eher auch in dem Feld, in dem ihr sehr viel mehr anbietet als eine Billardplatte und eine offene Tür oder sowas. Wie sieht denn so eine Betreuung von Leuten, auf die vielleicht eben eher unter Zwang unterwegs sind, was ja bestimmt nicht sehr glücklich macht?
Naja, also manchmal sieht man das schon, wenn jemand durch die Tür kommt, dass der bedrückt ist, dass er irgendeine Not oder eine Sorge hat. Ganz vor kurzem kam jemand, dessen Vater war in der Nacht vorher gestorben und er hatte diese Nachricht bekommen, hatte dann sofort seine Reederei gefragt, ob er nach Hause fliegen darf, um die Beerdigung zu organisieren. Und die Reederei hat gesagt, du hast eine Frau, die kann das machen. Das fand ich so unmenschlich. Das ist also für mich total nicht zu begreifen. Der Mann war 9 Monate an Bord. Und dann ihm zu sagen, also die Beerdigung deines Vaters kann deine Frau organisieren, das zeigt, dass da Menschen teilweise in den Reedereien sitzen, denen Menschlichkeit fremd ist. Und das erschreckt. Und da sind wir natürlich gefragt, zusammen mit der Gewerkschaft dafür zu sorgen, dass so ein Mensch natürlich nach Hause fliegen kann.
Mhm. Wie würde sowas ablaufen? Also wie kriegt ihr das dann hin oder auf welche Art und Weise arbeitet ihr dann?
In diesem Fall war es so, dass meine Kollegin den Inspektor der Internationalen Transportarbeiterföderation hier in Hamburg, Ulf Christiansen, angerufen hat und gesagt hat, wir brauchen deine Hilfe. Der hat gesagt, oh, ich wollte sowieso auf den Dampfer und ich gucke mir das nochmal an. Und der hat dann dafür gesorgt, dass der Mann in no time Flugticket bekommen hat.
Mhm. Also ihr seid da auch Teil eines Netzwerkes, derjenigen, die so fachspezifisch unterwegs sind auf allen Ebenen der Seefahrt.
Darüber sind wir sehr froh, dass wir, ob es den hafenärztlichen Dienst angeht oder die Wasserschutzpolizei, sogar der Zoll hat uns schon Hinweise gegeben, dass die gesagt haben, ihr solltet mal dieses oder jenes Schiff besuchen. Da haben wir das Gefühl, die Stimmung ist da irgendwie nicht in Ordnung. Oder andere Sachen. Weil das eben so wichtig ist, dass wir im Hafen eine Community sind, die einfach gemeinsam dafür sorgen, dass es den Seeleuten gut geht. Und das passiert in Hamburg, wie ich finde, in einer wunderbaren Weise. Man darf nicht vergessen, Seemannsmission in Hamburg hat eine lange, lange Tradition. Wir sind seit über 130 Jahren als Seemannsmission hier vor Ort.
Mhm. Das ist gut, dass du die Zeitspanne aufmachst, weil ich kann mir vorstellen, da hat sich extrem viel verändert. Ne? Allein in den letzten Jahrzehnten, wahrscheinlich mal abgesehen von 130 Jahren. Was sind denn Entwicklungen, die du wahrnimmst in eurer Arbeit, seitdem du bei Duckdalen bist?
Also innerhalb der 33 Jahre, die ich im Duckdalen bin, hat sich natürlich das alles sehr viel mehr Richtung Container bewegt. Ne? Dass also die General Cargo Schiffe, die wir in den 80er Jahren noch im Hamburger Hafen haben, die sind die absolute Ausnahme. Fast alles wird in Liniendiensten in Containern transportiert. Das heißt, die Zeiten für die Landgänge der Seeleute haben sich unglaublich reduziert. Also wir erleben, dass die Seeleute bei uns etwas über 3 Stunden sich aufhalten. Und das war natürlich zu Zeiten, wo Schiffe bis zu 14 Tagen im Hafen gelegen haben, eine ganz andere Nummer. Da konnte man mit Seeleuten Ausflüge organisieren, da konnte man die wirklich intensiv auch kennenlernen, mit denen also tolle Sachen machen wie Dombesuche oder sowas. Das ist heute fast gar nicht mehr möglich, weil alles in no time gebacken werden muss. Das heißt, wir haben einen kleinen Shop, wo die Seeleute sich mit dem Nötigsten versorgen können. Und in dem Moment, wo sie bei uns sind, ist erstmal eine Stunde dran zu skypen, damit sie wissen, wie es ihrer Familie geht. Und dann ist noch so ein bisschen lose für andere, ja, kleine Sachen. Ich habe immer so ein Bild im Kopf von einem Seemann aus Osteuropa, der bei uns auf dem Sportfeld steht, in der einen Hand ein Weißbierglas, in der anderen Hand seine Zigarette und ein Handy. Er telefoniert mit zu Hause offensichtlich und kickt dabei noch ein bisschen mit dem Ball. Also so ist der Druck, dass die Seeleute so kaum Zeit haben, irgendwie mal lebendig zu sein und aus sich rauszukommen.
Wie lange macht denn das dann so ein Seemann heutzutage? Das klingt ja nicht so, als wenn man damit als 60-Jähriger von Bord geht und sagt, so, jetzt ist Rente.
Leider ist es so, dass die Seemannsrente abgeschafft wurde. Also wenn man Seemann ist und dann hier meint, mit 54 kann dann auch mal Schluss sein, weil die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die so ein Schiff einfach darstellt, so groß sind, dass man dem Rechnung trägt. Mhm. Das ist nicht mehr so. Also normalerweise müsste man tatsächlich bis zum Renteneintrittsalter auch weiterarbeiten. Ich kenne auch viele Seeleute, die so alt sind wie ich, also Anfang 60, und denen das auch noch auf gewisse Weise Spaß macht, zur See zu fahren, weil sie eben unter Verträgen fahren, wo sie einen Monat fahren, einen Monat frei haben. Mhm. Ganz anders sieht das eben bei Seeleuten aus, die aus dem fernen Osten kommen. Da sind 9-Monats-Verträge die Regel. Und das ist natürlich schon besonders belastend, wenn man eben so einen langen Zeitraum weit weg von seiner Familie ist. Die Schiffe fahren ja auch nicht wie früher noch viel aus der Heimat der Seeleute in die Ferne und dann wieder zurück in die Heimat, sondern die Seeleute werden irgendwo hingeflogen, steigen da auf dem Schiff und müssen dann irgendwo rumfahren, was mit ihrer Heimat in der Regel fast gar nichts zu tun hat.
Mhm. Wenn man das mal so sieht, man hört ja immer wieder, also meistens immer erst dann von der Seefahrt, wenn irgendwas passiert, ne? Also keine Ahnung, irgendwo gibt es ein Schiffsunglück und so, und dann ist das auf einmal Thema, und oft ist dann die Rede davon, von Reedereien und Flaggen, die irgendwie ganz wenig nur noch damit zu tun haben, dass irgendein deutsch beflaggtes Hamburger Schiff nach Brasilien fährt und wieder zurückkommt, sondern da wird von Panama und irgendwelchen Kleinstaaten werden Schiffe losgeschickt, und mit allen Erscheinungen, die sozusagen so eine Art hochkapitalistischer Druck ja nun mal offenbar auch auf dieses Reedereigeschäft ausübt. Was macht denn das mit den Menschen? Also mit den Leuten, die eben, was wir Matrosen genannt haben.
Also einerseits ist es so, dass sie damit ihr Geld verdienen, und die Flagge des Schiffes sagt nicht viel aus, das ist schon klar. Also die, es gibt viele deutsche Reeder, die keine deutsche Flagge fahren, weil es eben für sie attraktiver ist, unter Bahamas oder anderen Flaggen zu fahren. Trotzdem wird die Wertschöpfung hier passieren und der Mensch wohnt hier natürlich irgendwo sehr vornehm. Der Reedereibesitzer hat, wenn er sich noch als Reeder fühlt, natürlich auch eine Verantwortung für seine Leute. Und ich kenne eben Leute wie Klaus-Peter Offen, der wirklich ein Interesse daran hat, dass es den Menschen bei ihm an Bord auch wirklich gut geht. Aber es gibt ja eben andere Fälle. Wir haben gerade von Blumenthal gehört, wo ein Schiff in Australien festgelegt wurde, weil da einfach Verhältnisse waren, die gar nicht gehen, wo man deutlich merkt, der Mensch an Bord spielt eigentlich keine Rolle. Und das kann ich überhaupt nicht begreifen. So ein Schiff stellt einen großen Wert dar. Die Ladung und das Schiff können durchaus eine Milliarde wert sein. Wieso ist es dann so wichtig, bei den Menschen an Bord noch einen letzten Groschen zu sparen?
Mhm. Das ist ja so ein bisschen, du hast auch schon Gewerkschaften angesprochen, so wie sieht denn so eine Organisation von Seeleuten aus? Also wie haben die eigentlich eine Möglichkeit, sich als Arbeitnehmer mit ihren Rechten ja, stark zu machen oder für ihre Rechte stark zu machen?
Na, das muss man schon sagen, da ist in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel positiv passiert, auch über die IMO und über die ILO sind Verträge geschlossen worden zwischen den Gewerkschaften und den Reedern mit staatlicher Beteiligung, wo es wirklich darum geht, so ein ebenes Kriegsgebiet zu machen, dass also tatsächlich nicht Reeder, die betrügen, besser dastehen als die, die ihre Leute anständig behandeln. Da kann man schon sagen, da könnten sich viele, also auch die Textilindustrie, schon was abgucken, wie man mit Menschen besser umgeht. Da ist ganz klar geregelt worden, dass die Seeleute ein Recht drauf haben, dass sie auch nach Hause geflogen werden, wenn ihr Vertrag beendet wird, dass die Reeder sich auch dafür versichern müssen, dass in dem Moment, auch wenn es der Reederei vielleicht mal schlecht geht, dass dann das Geld zumindest da ist, um die Seeleute zu repatriieren. Das ist schon ein großer Vorteil gegenüber früher, wo dann teilweise hier Schiffe lagen, die aufgegeben waren und die Seeleute überhaupt nicht wussten, wie es weitergeht. Und an vielen anderen Stellen, denke ich, haben sich die Bedingungen, unter denen die Seeleute arbeiten, verbessert. Natürlich ist auf der anderen Seite der Druck, der durch die Arbeit eben auf ihnen lastet, größer geworden.
Und vielleicht abschließend kommen wir nochmal auf Duck Dalben zurück. Was ist denn sozusagen eure Perspektive? Ich meine, 130 Jahre gibt's die Einrichtung Seefahrer, wie heißt Seefahrermission?
Seemannsmission. Wir sind da noch nicht so gender.
Ja, kann man drüber nachdenken, aber ist wahrscheinlich auch die Genderfrage ist ja auch eine. Ich meine, wie viele weibliche Matrosinnen, Seefahrerinnen gibt's eigentlich? Und wie funktioniert das auf Schiffen, die ja in so einer sehr, jetzt bislang zumindest männlich geprägten Umgebung?
Also ich habe eine Zahl gehört von etwa 3,5% weiblichem Anteil. Da muss man natürlich berücksichtigen, dass natürlich auf Kreuzfahrtschiffen eine ganze Menge weibliche Crewmitglieder sind. Und ich weiß nicht, also der Tag der Seeleute, der nächste Woche begangen wird, der hat sich das auf die Fahnen geschrieben, also dass wir auch da gendermäßig vernünftig mit umgehen. Ich weiß noch nicht, ob die Seemannsmission sich jetzt umbenennen muss in, wie du immer sagst, Seefahrermission.
Ist auch nur also, männlich. Aber Seeleute ist doch gut, das ist ja schon gegendert. Mission,
ja, das wäre schon ein Fortschritt. Das ist ja übrigens auch der normale Plural von Seemann, ist Seeleute.
Schön. Okay. Und das nächste Woche Aktion. Wie sieht's denn aus mit Duck Dalben und dem, was ansteht für euch so in die nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre?
Also wir haben gerade so zusammengesessen als Seemannsmission. Wir sind ja weltweit unterwegs und hatten hier ein Treffen und haben darüber geredet, wie es geht's wohl 2030. Da ist, glaube ich, eine ganze Menge noch zu tun. Wir versuchen einfach über eine Kampagne, die wir im Moment fahren, fair übers Meer, mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, die auch das Interesse haben, dass die Schiffe umweltfreundlicher werden und dass unnötige Transporte auch verhindert werden sollen. Da haben wir eine Menge zu tun, auch in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass wir alle von der Arbeit der Seeleute profitieren und dass es eigentlich Zeit ist, den Seeleuten ein bisschen was zurückzugeben, indem dass wir sie wirklich willkommen heißen. Wir haben an vielen Stellen große weiße Landkarten, wo es keine Möglichkeit gibt, für die Seeleute von Bord zu kommen. Und das ist besonders schrecklich, denn immer nur mit den gleichen Leuten zusammen zu sein, das führt auch zu ganz schlimmen Situationen bis hin zu Missbrauch und so. Also wir haben viel noch zu tun und wir brauchen eigentlich vielfältige Solidarität und Hilfe, dass wir das weiterhin gut machen können. Es geht nicht nur darum, dass die Seeleute kurz den Duktalben besuchen, sondern es geht insgesamt auch darum, dass die Seeleute auf Kreuzfahrtschiffen wahrgenommen werden als Menschen, die wirklich sehr, sehr hart arbeiten für ganz oft sehr kleines Geld. Und da, denke ich, sind noch viele Sachen, die verbessert werden müssen.
Mhm. Dann vielleicht, weil das gerade noch, also weil wir da noch gar nicht drüber gesprochen haben, wie seid ihr sozusagen so organisiert, dass das auch perspektivisch funktioniert, so finanziell und strukturell?
Also wir sind sehr glücklich, dass über die neuen internationalen Übereinkommen, also auch der Bund, unser Parlament in Berlin festgestellt hat, ja, da ist es nötig, dass wir was tun. Mhm. Und dass gerade der Zuschuss für die Seemannsmission erhöht worden ist, sodass also da auch ein bisschen Perspektive reinkommt. Das kommt hauptsächlich den kleineren Häfen so zugute. Die haben jetzt eine gewisse Planungssicherheit, dass sie also auch Leute einstellen können und dann mit mehr Hauptamtlichen dann auch sich für die Belange der Seeleute einsetzen können. Und es ist so, dass hier in Hamburg wirklich unsere Wirtschaftssenatoren immer sich auch eingesetzt haben, dass die Seemannsmission genügend Mittel hat, um die Arbeit zu machen. Es gibt noch viele Räder, die sich auch mit einer freiwilligen Schiffsabgabe in den Häfen an der Finanzierung der Arbeit so beteiligen. Und wir sind froh, dass wir auch von ganz anderen Menschen, die einfach sagen, Seeleute sind für den Transport von 90% aller Waren zuständig. Ich möchte denen Danke sagen und dafür gebe ich eine Spende an die Seemannsmission. Mhm. Nicht immer nur an die Gesellschaft mit dem langen Namen.
Ja. Und angenommen, ich habe Energie und ganz viel Zeit, aus welchen Gründen auch immer, kann ich zu Duckdalm vorbeikommen und sagen, hier bin ich, was kann ich mit Mann machen?
Ohne unsere wirklich sehr, sehr fleißigen Ehrenamtlichen könnten wir diese Arbeit nicht machen. Allein 4 Busse zu haben, die immer durch den Hafen fahren, insgesamt 250.000 Kilometer im Jahr, das kostet so viel Zeit, wenn wir da nicht Ehrenamtliche hätten aus wirklich allen Teilen der Gesellschaft, dann könnten wir das nicht machen. Und ich bin den Ehrenamtlichen, die sich da einsetzen in der Seemannsmission und auch natürlich auch in anderen Bereichen, aber in der Seemannsmission natürlich ganz besonders dankbar.